Ja, wir sind hier sortiert und jetzt freue ich mich, mit euch gemeinsam diesen Abend verbringen zu dürfen oder einen Teil davon und uns mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, über das Buch Obadja nachzudenken, wie man es auch vorne schon sehen kann. Wir fangen ja mit diesem Buch neu an und bevor ich in diese Thematik reingehe, wollte ich eine kurze Anekdote erzählen, die mir halt auch dazu einfiel. Und zwar geht es um eine Geschichte, die mein Bruder erlebt hat. Und das war vor Jahren, wo er gemütlich mit seinen Freunden im Eiscafé saß. Und so wie das dann ist, bestellt man sich dann was. Und es war eine angenehme Atmosphäre. Und mein Bruder, der hat sich dann entschlossen, sich ein Espresso zu bestellen. Man muss dazu sagen, es war wahrscheinlich sein allererster im Leben. Und als dann das Bestellte freundlich geliefert wurde, war er sichtlich enttäuscht. Und so hat er sich entschieden, das auf Ex, also in einem Zug, auszutrinken. Und ihr könnt euch das vorstellen, dass er wirklich, er und auch die Freunde, die neben ihm saßen, dass es wirklich eine sehr überraschungsvolle Aktion war. Denn mein Bruder, der hat gemerkt, dass dieser Espresso, der hatte vermutlich nur 25 Milliliter, aber dass dieses kleine Ding eine ganz, ganz ordentliche Stärke an Kaffee in sich hatte. Und ich hoffe, dass wir, wenn wir uns mit dem Buch Obadja beschäftigen, mit diesem Teil der Bibel, dass wir das auch erkennen, dass in diesem kleinen Propheten doch eine ganze Menge drin steckt. Das Buch Obadja ist wahrscheinlich nicht unser Favorit für eine stille Zeit. Es ist kaum bekannt und deswegen besitzt das auch für viele, und dazu gehöre ich auch, muss ich ehrlich zugeben, wenig Anziehungskraft. Es ist nach dem Propheten Obadja benannt und der hat eine göttliche Vision empfangen. Und das berichtet er schon gleich im ersten Vers, wo er sagt, dies ist die Offenbarung an Obadja. So spricht der Herr über Edom, und dann setzt er diese Offenbarung fort. Obadja, dieses kleine Prophetenbuch, hat überschaubare 21 Verse und ist damit das kürzeste Buch, also im Alten Testament. Und was auch ganz interessant ist zu erwähnen, viele Prophetenbücher oder Textteile aus dem Alten Testament werden im Neuen Testament aufgegriffen. Das ist bei Obadja nicht der Fall. Also Obadja wird nicht im Neuen Testament zitiert. Und trotzdem denke ich und hoffe ich, dass ihr das auch so sehen werdet oder erkennen werdet, lohnt es sich, dieses Buch Obadja, das ja so überschaubar ist, lohnt es sich, das zu studieren. Und wir werden hoffentlich ganz gut vorankommen in der Zeit. Und ich habe das so gegliedert. Erstens, wer war der Autor? Da muss ich auch ehrlich zu sagen, da kann ich nicht viel berichten, nicht weil ich jetzt irgendwie zu wenig Zeit damit verbracht habe, sondern weil die Bibel auch nicht sehr viel über diesen Autor sagt. Obadja bedeutet der Knecht des Herrn. Und es gibt auch andere Personen im Alten Testament, also Männer, die auch diesen Namen tragen, aber man kann davon ausgehen, dass wirklich Obadja, diese Person, tatsächlich nur in diesem Prophetenbuch Obadja vorkommt. Was wissen wir noch über ihn? Wir können halt sehen, dass er sehr häufig Jerusalem, Juda und Zion erwähnt. Und das lässt uns darauf schließen, dass er vermutlich aus dem Südreich stammte, also aus dem Gebiet Juda. Ja, das war's auch schon. Weitere Angaben gibt es nicht in der Schrift über diesen Propheten Obadja. Gehen wir weiter zur zweiten Frage, was ist seine Botschaft? Und da finde ich es sehr interessant. Ich werde jetzt auch das sehr komprimiert versuchen rüberzubringen. Und zwar ist das Besondere an Obadja, dass er in einer Zeit verkündigt, wo Juda gerade eine Niederlage erlebt hat und wo Edom, also das Nachbarvolk, Brudervolk gewissermaßen, wo das über sie triumphiert. Und in diese Zeit hinein, da beauftragt Gott den Propheten Obadja, dass er diesem triumphierenden Edom das Gericht des Herrn verkündigen soll. Und dass er ja in seiner Offenbarung kündigt er an, dass Gott Israel helfen wird und dass er sein Reich aufrichten wird. Und ja, aus Sicht der Edomiter ist das eine Botschaft des Gerichts, des Untergangs. Und wie wir das auch vorher schon in anderen Prophetenbüchern gemeinsam erarbeitet haben, wird auch in diesem Buch Obadja auch der Tag des Herrn erwähnt. Was man auch aus diesem Buch Obadja sehr gut erkennen kann, ist die Gerechtigkeit Gottes. Und zwar eine Gerechtigkeit, die ja sehr gesund ist, ausgewogen ist. Und wenn jemand das Maß ausreizt, wenn ich das mal so formulieren darf, dann ist Gott so gerecht, dass er bereit ist, das zu bestrafen. So wie man das eigentlich aus der Familie oder so kennt. Gott hat sehr viel Geduld, aber er ist auch gerecht. Und man könnte auch dieses Buch Obadja, weil es so klein ist, könnte man das auch gewissermaßen wie so eine Miniaturausgabe sehen für alle Prophetenbücher. Aber ich will damit nicht gesagt haben, dass alle Inhalte, die in anderen Prophetenbüchern angesprochen werden, in Obadja vorkommen. Das habe ich nicht gesagt. Also es handelt in knapper Form von Gottes Gericht über die ungläubigen Heiden, die das Volk Israel unterdrücken, und von Gottes Gnade gegenüber dem gläubigen Israel. Und dieser zweifache rote Faden, der zieht sich eigentlich durch alle Prophetenbücher, ob es jetzt die kleinen oder großen sind. So viel zu seiner Botschaft. Was auch noch angerissen wird von Obadja, ist am Beispiel von Edom, dass er aufzeigt, dass wir Menschen oder auch Völker, dass wir in der Gefahr stehen, hochmütig zu werden, stolz zu werden. Und ja, so wie man das auch vielleicht aus dem zwischenmenschlichen Leben kennt, dass man in Situationen kommt, wo man sich dem anderen gegenüber überlegen fühlt. Und hier wird in diesem Buch Obadja am Beispiel vom Volk Edom sehr gut veranschaulicht, was Sprüche 16, Vers 18 sagt: Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut vor dem Fall. Kommen wir zur dritten Frage. Ich sage auch jetzt schon, mit dem vierten Punkt werden wir uns länger beschäftigen. Drittens, wann wurde Obadja geschrieben? Das ist auch gar nicht so einfach, das zu bestimmen. Obwohl wir eigentlich wissen, dass Obadja dieses Buch in Verbindung mit dem Angriff von Edom auf Jerusalem geschrieben hat. Wahrscheinlich hat er das kurz danach geschrieben. Und wenn wir uns das Alte Testament anschauen, dann finden wir dort sehr viel Geschichte. Und da gibt es auch mehrere gravierende Invasionen Jerusalems, wo halt andere Mächte Jerusalem angegriffen haben und zum Teil auch erfolgreich die Stadt erobert haben. Zum einen da einmal durch den König Sisak, das war der König von Ägypten, ungefähr 925 vor Christus. Was vielleicht wichtiger ist, das war zur Herrschaft von Rehabeam, das war der Sohn von Salomo. Dann die andere Invasion, die zweite, die ich hier aufführen möchte, durch die Philister und Araber, ungefähr 848 bis 841 vor Christus, und das war während der Regierung von König Joram. Damals gab es, also eigentlich schon nach Salomo, gab es ja dann schon das Nord- und Südreich. Die dritte Invasion war um 790 vor Christus, ungefähr, und das war die Invasion durch den König Joas, also der König von Israel griff Juda an oder auch Jerusalem. Und eine Invasion, die auch ganz besonders war, war durch König Resin, das war der König von Aram, das ist das heutige Syrien, und gemeinsam mit dem König Pekach, das war der König von Israel, also vom Nordreich, hat diese Invasion ungefähr ja, um 729 vor Christus, vielleicht auch ein paar Jahre davor, so in etwa stattgefunden. Und die fünfte Invasion, wo Jerusalem auch erobert wurde, ist wahrscheinlich die bekannteste. Das ist die um 586 vor Christus, als der König Nebukadnezar Jerusalem dann erobert hat. Und welche Invasionen Welcher feindliche Angriff auf Jerusalem, auf Juda kann hier denn am besten passen? Und da möchte ich auch ein paar Gedanken dazu äußern. Die Beschreibung, die Obadja in diesen 21 Versen gibt, besonders in den Versen 10 bis 14, die zeigt, die passt eigentlich nicht auf diese letzte Invasion, die von Nebukadnezar, weil das, was Obadja beschreibt, daraus kann man ganz deutlich sehen, dass die Stadt nicht komplett zerstört wurde, was die Babylonier ja gemacht haben. Aus der Schrift kann man das halt sehen, dass die Edomiter an dieser Invasion durch Nebukadnezar, dass sie da gewissermaßen beteiligt waren. Aber trotzdem wird das an keiner anderen Stelle oder irgendwie von anderen Propheten erwähnt. Auch das spricht halt dagegen. Und was auch ein wichtiger Aspekt ist, als das, was Obadja beschreibt, als die Einwohner von Juda weggeführt werden. Es wird ja in Vers 20 erwähnt, Obadja 20, als sie weggeführt werden, werden sie nicht in die östliche Richtung, also Richtung Babylon, weggeführt, sondern in südwestlicher Richtung, was auch ein Argument dafür ist, dass es nicht Nebukadnezar, also höchstwahrscheinlich nicht Nebukadnezar war. Wir als Brüder haben uns Gedanken gemacht und wir sind davon überzeugt, dass es letzten Endes vermutlich, sind wir eigentlich uns ganz einig, dass das diese Invasion war, um 729 vor Christus etwa, wo der König Resin von Aram und der König Pekach von Israel gemeinsam Juda besiegt haben. Und im Anschluss danach, denken wir, wurde dieses Buch Obadja geschrieben, hat er diese Offenbarung dann verfasst oder bekommen. So. Viertens, wie ist der historische Hintergrund? Ich habe mir gedacht, dass dieses Bild, was hier oben, das war ja schon vorher oben rechts, das ist ein Bild von der ehemaligen Hauptstadt, von dem Edomitischen Reich. Die nannten ihre Stadt Sela. Und man sieht das hier nicht deutlich, aber es gibt dort tatsächlich Überreste. Ansonsten, ich will jetzt mich da nicht festlegen, ob das jetzt exakt auch in deren Territorium fällt, aber das ist eher eine sehr felsige, bergige Region und auch eine sehr karge Region. Dieses Gebiet, wo eigentlich die Edomiter gelebt haben, das war ja das Nachbarvolk von Juda. Und wenn wir jetzt über den historischen Hintergrund nachdenken, und das ist ja, weil es hier um Gericht geht in diesem Buch, um Gottes gerechtes Gericht, ist es sehr, sehr wesentlich, dass wir uns auch das vor Augen führen. Denn Gott kündigt durch Obadja wirklich ein sehr hartes Gericht für Edom an. Und damit wir diesen Zusammenhang verstehen, dass dieses harte Gericht auch wirklich angemessen ist, ist es wichtig, dass wir uns mit der Geschichte von Edom beschäftigen. Und zwar ist es ja so, dass letzten Endes das eigentlich klein anfing, eigentlich schon im Mutterleib von Rebekka. Das war die Frau von Isaac. Und dort haben diese beiden noch nicht geborenen Menschen schon miteinander gekämpft. Dort gab es schon Auseinandersetzungen oder Rivalität zwischen Jakob und Esau. Esau war dann letzten Endes später der Erstgeborene, aber trotzdem hat Gott der Rebekka schon vor der Geburt gesagt, in deinem Leib sind zwei Völker und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und mit dieser Aussage, sag ich mal, sind dann die beiden auch herangewachsen. Was man zu Esau sagen kann, ist, dass er sein Name, der ist nicht so rühmlich, bedeutet Bahat. Er war eher rötlich, lesen wir in der Schrift. Und ja, was ich auch interessant fand, sein Erstgeburtsrecht hat er ja im Laufe der Zeit, hat er für eine Suppe verkauft und deswegen wird er auch rot genannt. Er hat sie für ein rotes Gericht verkauft. Ja, Edom oder Esau, der Vater Edoms, liebte es draußen zu sein. Dementsprechend war das dann auch bei seinen Nachkommen. Ich meine, diese Region ist ja auch eher sehr lebensfeindlich. Und so haben sie sich dort niedergelassen. Man muss dazu sagen, dass, ich mache mal weiter, dass ich weiß nicht genau, ob diese Kulisse, die wir dort sehen, ob das auch schon zu dem Edom gehörte, wo Obadja jetzt seine Prophetie aufgestellt hat. Das ist letzten Endes die Hauptstadt vom Nabatäerreich aus dem 5. Jahrhundert vor Christus. Zu dem Zeitpunkt, die Nabatäer waren gewissermaßen diejenigen, die die Edomiter verdrängt hatten, aber oder auch sich gewissermaßen vielleicht vermischt hatten. Das ist diese Stadt Petra, die kann man auch heute noch besichtigen. Ich habe mir dieses Bild angeschaut und habe es mitgenommen, damit ihr euch einfach vorstellen könnt, ja, was die letzten Endes damals da alles aufgebaut haben. Und wenn wir in den nächsten Bibelstunden vielleicht dann uns mit Obadja beschäftigen und wie er Edom beschreibt, dann wird es uns hoffentlich ja auch noch ein bisschen vor Augen sein, dass wir halt merken, okay, das war wirklich ein Königreich und da gab es auch einiges, worauf man stolz sein konnte. Ja, also Edom hatte eine sehr besondere Stellung, wenn man das geografisch sieht. Einmal war das da sehr bergig und da gab es auch diese Schlucht, wenn man jetzt zum Beispiel von der Seite, ich meine, das war von Juda aus nach Edom kommen wollte, zu dieser Stadt Petra, die ich gerade gezeigt habe, dann war da vorher davor diese Schlucht, sodass man da ja mit großer Schwierigkeit erst rankommen konnte. Hier sieht man das, ja, wie hoch diese Felsenwände sind und ja, dass diese lokalen Gegebenheiten, dass sie sehr außergewöhnlich waren. Was ich dazu sagen möchte, ist, das sieht man hier vielleicht, ich mache mal eins weiter, das könnt ihr wahrscheinlich nicht lesen. Da unten, da ist dieses Gebiet, wo Edom dann letzten Endes sesshaft geworden ist, dieses Volk. Und das Besondere an deren Territorium war, dass auch dort die Königsstraße lang ging. Und die Königsstraße, die hat dann letzten Endes Afrika, Asien und wenn man jetzt das hochdenkt, auch Europa verbunden. Und da ging eine wichtige Handelsstraße durch und wenn wir uns das, halt, was wir gerade gesehen haben, nochmal verinnerlichen, das war sozusagen deren besondere Stellung und davon haben sie sehr stark profitiert. Was ganz, ganz wichtig ist, als das Volk Israel eine lange Zeit in Ägypten gewesen war und Gott sie herausgeführt hat, kommt es zu der Szene, wo Israel gerade in dieses oder an die Grenze von diesem Bruder, von dieser Brudernation kommt, von Edom. Und dann, das kann man nachlesen, in 4. Mose 20, dann stellt sich Edom Israel in den Weg, obwohl Israel sagt, lasst uns bitte einfach nur durchziehen, wir werden auch auf unsere eigenen Kosten und wir werden nicht irgendwie vom Weg weglaufen, also nicht Felder und so weiter beschädigen. Und das gewährt dieses Volk, das letzten Endes ja eigentlich ein Brudervolk war, wo Verwandtschaft letzten Endes eigentlich bestand, gewährt es ihnen nicht und ja, sagt sogar, ne, also stellt sich ihnen sogar bewaffnet entgegen. Interessant finde ich es auch, wie Gott darauf reagiert. Das kann man auch in 5. Mose 23 nachlesen, dass Gott dann zu Israel sagt, ist in Ordnung, umgehe dieses Gebiet, ne? Ihr sollt nicht gegen Edom kämpfen, mit meinen Worten jetzt formuliert. Wenn wir jetzt uns damit beschäftigen, wie die Geschichte weiterging, Israel ist ja dann später als Edom auch zu einem Königtum gekommen, dann sehen wir auch da unten, da in etwa, sehen wir auch dieses Königreich Edom. Und wir sehen schon, dass unter Saul schon der Angriff erfolgte, wo man sieht eigentlich, ich hatte mir das auch aufgeschrieben, man hört ja sehr viel Negatives, oder das ist ja auch berechtigt, Saul hat vieles falsch gemacht, aber am Anfang lesen wir, dass Gott, er hat gegen die ganzen Nachbarstaaten gekämpft und Gott gab ihm am Anfang Gelingen. Und auch gegen Edom, gegen diese ganzen Nachbarstaaten, wo die Pfeile hingehen, war er siegreich. Gott sorgte für sein Volk und die waren erfolgreich. Diese Geschichte hat sich dann fortgesetzt unter David und wir sehen, dass dieses ganze Territorium, das was rechts orange ist, das ist ja das Königreich Israel. Damals war das ja noch alles unter einer Hand, sag ich mal, unter Davids Hand, alle 12 Stämme. Und daneben sehen wir diese rot gefärbten Bereiche, wo auch das Königreich Edom, Moab, Ammon und so weiter dazugehört, auch Syrien. Die waren alle letzten Endes unter der Hoheit von Israel. Und auch die Philister hatten zu der Zeit, als Gott David Gelingen gegeben hat und David erstarkte, hatten die in dem Sinne nichts gegen Israel zu melden. Also Israel hatte unter Davids Herrschaft in der Region das Sagen. Und was auch wichtig ist, man sieht das unten nur ganz klein, da ist dieser Zipfel zum Roten Meer hin, also da ist der Zugang auch zu dem Hafen dort. Und somit hat Israel letzten Endes, wenn ich das auf Jakob und Esau zurückführen darf, der Jüngere über den Älteren geherrscht. Unter Davids Zeit gab es ja auch noch diese Auflehnung, dass die Israel provoziert haben und da hat auch David seine Männer dahin geschickt und die haben da auch Edom geschlagen. Die Geschichte ging weiter. Und hier sehen wir schon, dass etwas passiert ist durch die Gottlosigkeit, sag ich mal, von Salomo. Und als Strafe dafür hat Gott gesagt zu seinem Sohn Rehabeam, du wirst nur 2 Stämme haben. Und wir sehen unten ungefähr alles, etwa die Hälfte oder ein Drittel von dem Orangenen. Das ist Juda, oben ist das Nordreich. Und man sieht, unten ist schon das Königreich Edom. Und somit haben die Nachkommen Esaus ihre Souveränität wieder zurückbekommen. Und das war die Veränderung, sag ich mal, durch Israels Gottlosigkeit. Hier sieht man das auch nochmal anders, dass letzten Endes mit der Zeit, ich hatte mir das auch hier aufgeschrieben, immer wieder, je nachdem, welcher König geherrscht hat, teilweise Juda immer mehr zurückgeschlagen wurde, weil sie halt gottlos gelebt haben, obwohl sie einen Tempel hatten und obwohl sie eigentlich Gott kannten und das Alte Testament hatten oder die 5 Bücher Mose. Und man sieht zu dem Zeitpunkt, dass Edom da richtig stark ist. Und das ist so ungefähr, sag ich mal, sowas wie der zweite Frühling in der Geschichte Israels. Man sieht oben Israel und unten das Reich Juda. Das ist unter der Zeitepoche, sag ich mal, von dem Jerobeam II. Und von dem König Usia, also dem König über Juda. Auch da sieht man, dass die letzten Endes, wenn man jetzt auf Juda bezieht, dass sie wieder über Edom die Herrschaft gewonnen haben und auch diesen Zugang zum Roten Meer hatten und auch über diese Handelsstraße damit letzten Endes die Kontrolle hatten. Jetzt möchte ich euch auch ein bisschen mit einbringen. Und zwar gibt es auch eine ganz, ganz markante Persönlichkeit in der Schrift, die auch darauf zurückzuführen ist, auf diese Volksgruppe, sag ich mal Edom. Und zwar war das auch eine sehr, sehr herausragende Persönlichkeit. Vielleicht fällt euch das ein. Also es geht nicht, sag ich mal, um die Epoche, wo Obadja gelebt hat, sondern mehrere Jahrhunderte später. Vielleicht kommt ihr selber drauf. Genau. Herodes war ein Idumäer und das waren letzten Endes, soweit ich weiß, sozusagen der Nachfolger oder was, also das, was letzten Endes von Edom übrig blieb. Und er hat letzten Endes zu der Zeit über diese Region, als das unter römischer Hand war, über diese Region Juda regiert. Oder Judäa haben die das ja genannt. Was auch interessant ist, als die Geschichte sich weiterentwickelt hat und die Juden einen Aufstand gemacht haben gegen Rom, haben sich die Nachkommen Esaus, also die Edomiter oder zu dem Zeitpunkt schon Nabatäer, haben sich auf die Seite der Juden gestellt und haben auch Jerusalem verteidigt. Das ist schon ein heftiger Unterschied, wenn man überlegt, bei Nebukadnezar, da haben sie sozusagen, mit meinen Worten gesagt, noch dazu angefeuert, dass Babylon oder Nebukadnezar die Stadt zerstört. Und als Jerusalem 70 nach Christus zerstört wurde, da waren sie halt mit bei der Verteidigung. Und seit diesem Zeitpunkt hat man nichts mehr von ihnen gehört. Und das ist so der geschichtliche, historische Hintergrund. Wir werden heute nicht auf Textpassagen eingehen. Ich freue mich aber schon auf die nächsten Male, wenn das der Fall sein wird, weil dann werden wir das herausarbeiten, was Gott auf Obadja mitgeteilt hat und was die konkrete Anschuldigung ist, warum er Edom dieses Gericht ankündigt. Was können wir aus diesem Buch thematisch rausziehen, sag ich mal, an Anwendungen? Zum einen können wir daraus sehen, dass wenn man jetzt sowohl im Einzelfall, ne, wenn man jetzt einzelne Personen nimmt, den einzelnen Menschen als auch ganze Nationen, dieses Prinzip, was Gott Abraham sagte, ich lese das mal nach, weil ich da jetzt das wirklich eins zu eins wiedergeben will. Ich lese aus 1. Mose 12, die Verse 2 und 3. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Sowohl in dem Fall Esau als auch in dem Fall Edom, wo es um eine ganze Nation geht. Wenn man sich dem Volk Gottes gegenüber wohlwollend verhält, wirkt sich das auch für einen selbst segensreich aus. Tut man das Gegenteil, dann wird auch das eintreten, was Gott angekündigt hat. Ja, es geht nicht nur um das Gericht über Edom im Buch Obadja, es geht vor allem oder zum Ende hin auch besonders darum, dass Gott ganz klar sagt, Juda wird wiederhergestellt werden und ihr Gebiet wird auch das Gebiet von Edom mit einschließen. Also das heißt, es wird Edom tatsächlich dann nicht mehr geben. Und was ich für mich auch da mitgenommen hatte, ist die Tatsache, dass wenn wir durch diese ganzen Karten, vielleicht hat euch das gelangweilt, ne? Das ist dann auch okay, das ist ja nicht unbedingt der Fall für jeden. Wenn wir uns das anschauen, die Geschichte, ich habe es in der Schule jetzt auch nicht leidenschaftlich genossen oder so, dieses Fach, aber ich glaube, ich war mindestens motiviert, daran teilzunehmen und es fasziniert mich auch gewissermaßen. Aber wenn wir die Geschichte zum Beispiel der einzelnen Israeliten, also vom Volk Gottes, auch als ganze Nation, wenn wir sie betrachten und wenn wir das Revue passieren lassen, dann erkennen wir ganz deutlich, dass zu jeder Zeit, egal ob es jetzt dem Volk Gottes gut ging oder ob die gerade halt so eine in einer Niederlage, so wie zu dieser Phase, wo Obadja diese Offenbarung schreibt, dass Gott zu jeder Zeit regiert. Zu jeder Zeit. Egal welche Nachbarnation, sag ich mal, Israel gerade beherrscht hat oder über sie triumphiert hat, egal ob die Stadt Jerusalem eingenommen wurde oder nicht, Gott hat zu jeder Zeit regiert. Und so wie das manchmal passiert, wenn ein Königreich das andere besiegt, sag ich mal, und das kam ja häufig vor in der Geschichte Israels, manche Könige, die waren wirklich nicht lange an der Macht, genauso macht Gott das auch heute noch. Er setzt die Mächtigen ein und er kann sie zu jeder Zeit absetzen. So souverän ist Gott. Und er ist gerecht und er sieht genau, was wir tun. Ob das jetzt gegenüber den einzelnen Mitmenschen ist oder was Völker untereinander tun. Was ich auch interessant finde, jetzt gerade im Zusammenhang mit dem Buch Obadja, wo es so viel eigentlich um Edom geht und um deren Ursprung, um Esau. Ich finde es ganz interessant für mich persönlich und auch so hier das zu erwähnen. Jakob und Esau, Gott kannte sie schon vorher, bevor sie da waren. Er hatte schon ihren ganzen Lebenslauf geplant. Und er sagt, in Malachi steht das, und auch in Römer greift Paulus das auf, Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst oder zurückgestellt. Und wenn ich mir die beiden Personen angucke in der Bibel, dann kommt man tatsächlich zu dem Ergebnis, das, was Gott Rebekka gesagt hat, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, das ist sehr nachvollziehbar. Denn Gott wusste genau, wie die beiden Menschen sind, von ihrem Wesen her, von ihrem Charakter her. Und erschütternd finde ich das auch, was Hebräer 12, Vers 16 über Esau sagt, dass er ein gottloser Mensch war. Und das ist ja letzten Endes das, worauf es im Leben ankommt. Egal, ob man jetzt Nachkomme aus dem Volk Israel ist oder sonst was für einem Volk, dass man mit Gott lebt, dass man gottesfürchtig ist. Habt ihr noch irgendwelche Gedanken zu dem Buch Obadja? Vielleicht habt ihr etwas ganz Wichtiges zu erwähnen, was ich hier unterlassen habe. Dann gebe ich euch die Möglichkeit. Und dieser Aspekt des, was er anvertraut dem einzelnen Menschen, ob wir jetzt bei Jakob und Esau bleiben, das ist so fair, sag ich mal, vom Schöpfer, weil er, wenn man das Resultat in der Bibel analysiert, genau das richtig verteilt hat. Und es gibt noch eine Bibelstelle, Hebräer 11, Vers 20, wo es steht, Isaak segnete Jakob und Esau. Wie viel hätte vielleicht anders sein können, wenn Esau wirklich sich Gott mehr zugewandt hätte. Aber ich will jetzt nicht irgendwie Esau auf ihm rumhacken, sondern das einfach so für mich mitnehmen, dass Gott letzten Endes nicht nur gerecht, sondern auch gütig ist und dass er eigentlich bereit ist, jeden Menschen zu segnen, ganz persönlich auch dich und mich. Ja, ich möchte noch ganz kurz mit euch zusammen beten, dann wird es eine Ankündigung geben und dann gehen wir rüber zum Gebetsaustausch, wo ihr herzlich eingeladen seid, eure Anliegen hier nach vorne zu bringen, mitzuteilen. Lasst uns dazu aufstehen. Lieber Vater im Himmel, danke dir für dein Wort, danke dir auch für dieses Buch Obadja. Danke dir, Herr, dass wir auch da so viel erkennen können, wie gerecht du bist, dass du ja auch genau siehst, was passiert und dass du auch über dein Volk wachst und Ja, dass du letzten Endes zu jeder Zeit regierst. Danke dir, Herr, für das Volk Gottes. Und da können wir von auch sehr viel lernen aus deren Geschichte, wie sie mit dir gelebt haben. Und bitte ermutige uns, ja, aus deren Fehlern zu lernen und bewusst mit dir zu leben. Bitte segne auch den weiteren Abend. Amen.